Warum tue ich etwas und nicht vielmehr nichts? Warum halte ich bestimmte Dinge durch, entscheide mich für etwas und bringe dann auch noch die Energie auf, dafür einzustehen, diesen einen Lebensentwurf weiter zu verfolgen oder diese Überzeugung zu behalten? Alle diese Fragen suchen nach der Motivation. Ein Thema, das es nicht nur in der Populärwissenschaft und in der Masse an Ratgeberbüchern gibt, sondern seit kurzem auch als Lehrstuhl im Fach Philosophie. Ich habe den Lehrstuhlinhaber, Jesuitenpater Professor Godard Brüntrup, gefragt, wo die Grenze zwischen Populärwissenschaft und Akademie ist und warum sich eine akademische Disziplin mit dem Thema Motivation beschäftigt. Reden über Gott und Welt.
Motivation ist eins der ältesten Themen in der Philosophie überhaupt. Es ist jetzt vielleicht etwas ungewöhnlich benannt in diesem Lehrstuhltitel, aber die Handlungstheorie, also was Menschen bewegt zu handeln, ist seit 2400 Jahren ein Grundbestandteil der Philosophie. Das findet man schon bei Aristoteles zum Beispiel wirklich sehr gut ausgearbeitet. Und in dieser Tradition, in diesem Kontext verstehe ich das.
Nun ist der Titel ja einzigartig, also ich wüsste nicht, dass es diesen Lehrstuhl oder Benennung nochmal woanders gäbe. Es klingt ein bisschen, seien Sie mir nicht böse, es klingt ein bisschen nach Lebenshilfe, das will es hier aber nicht sein. Was ist das Philosophische daran?
Das will durchaus auch Lebenshilfe sein. Der Grund, warum wir Jesuiten ein Philosophiestudium anbieten, ist nicht irgendwie ein rein theoretischer Fortschritt, sondern der Orden ist gegründet, den Seelen, den Menschen zu helfen. Genau deshalb betreiben wir auch Philosophie, um den Menschen Orientierungswissen zu geben. Und damit hängt natürlich dieses Thema sehr eng zusammen, weil die Pointe, die wir herausarbeiten wollen, ist, dass der innere Kompass, den der Mensch braucht, um motiviert zu sein, der aus ihm selber kommt, ein Wertehorizont ist und ein Lebensentwurf. Für was will ich mich eigentlich einsetzen? Was ist mein ureigenes Projekt? Und auf dem Weg hilft die Philosophie. Wenn man das Lebenshilfe nennt, fände ich das gar nicht schlecht, aber es ist eben eine solche auf einem hohen akademischen und wissenschaftlichen Niveau.
Hört sich das nicht ein bisschen nach Psychologie an?
Die Psychologie hat sich in den letzten 70 Jahren auch intensiv mit dem Thema beschäftigt und die Philosophie muss natürlich diese Ergebnisse auch aufgreifen und sich damit auseinandersetzen. Ich betreibe das Ganze ja innerhalb meiner 30-jährigen Beschäftigung jetzt mit Philosophie des Geistes. Und das ist natürlich eine Erweiterung, eine Schwerpunkterweiterung dieses Lehrstuhls. Das normale Programm läuft ja auch weiter in der Philosophie des Geistes. Und die Philosophie des Geistes hat schon immer diese Frage gestellt nach der Motivation. Und die Psychologie, wie soll man das sagen? Die Psychologie kann fragen, wie verhalten sich Menschen in bestimmten Situationen, empirische Studien machen. So hat sich die Psychologie heute entwickelt. Aber die normativen Aspekte, was ist eigentlich ein gelungenes Leben? Wie soll ich den Entwurf anpacken? Das ist keine empirische Frage.
Was für Studenten möchten Sie mit Ihren Themen um die Motivation und Handlungstheorie hier interessieren? Was wollen Sie ihnen beibringen?
Gut, das ist kein eigener Studiengang natürlich. Wir holen die Leute um, damit sie Philosophie studieren. Und in dem großen Bild der Philosophie, was hier gezeichnet wird, ist das auch nur eine Facette. Also man kommt hier nicht her, um Philosophie und Motivation zu studieren. Man kommt hierher, um Philosophie zu studieren. Aber innerhalb dieses großen Bildes will ich in der philosophischen Psychologie und in der Handlungstheorie den Menschen nahebringen, dass sie ihr Leben selbstverantwortlich leben, dass sie also ihre eigenen Freiheit das Leben bestimmen. Und das Erstaunliche, was gerade die psychologische Motivationsforschung in den letzten Jahren gezeigt hat, ist, dass äußere Anreize, also Belohnung oder Bestrafung, den Menschen auf die Dauer demotivieren, sogar Belohnungen auf die Dauer demotivieren, auch zu sehr riskanten Verhaltensweisen führen, siehe Banking und Boni, dass wirkliche Motivation, die auf die Dauer trägt und die auch nicht destruktiv wirkt, sondern sich durch einen Lebensentwurf trägt, ihre Ziele von innen setzen muss. Also Psychologen sagen intrinsische Motivation. Und seitdem das in der Psychologie wieder entdeckt wurde und ins Gespräch gebracht wurde, besteht eigentlich die Möglichkeit, den Kontakt zur Philosophie, der etwas verloren gegangen war, wiederherzustellen. Heute muss man sagen, dass gerade in den letzten Jahren die typisch philosophischen Themen und die in der Handlungstheorie und die Themen, die die Psychologen in der Motivationstheorie stellen, sich wieder sehr stark annähern. Und deshalb ist es vielleicht auch die Zeit einfach reif, diesen interdisziplinären Dialog zu beginnen.
Also gleichzeitig ein altes Thema und dann wieder auch ein ganz modernes, neues Thema.
Es ist ein uraltes Thema. Die Philosophen haben ein bisschen den Anschluss verloren. Ich kann es mal kurz so skizzieren. Die Philosophen haben ein bisschen das Bild gehabt, da ist einerseits die Vernunft und dann ist der Wille da. Und die Vernunft, damit setze ich mir Ziele und dann ergreift der Wille das. Und dieses Handlungsmodell, was die Philosophie über Jahrhunderte bestimmt hat, ist nach der heutigen Forschung, spätestens seit Freud und erst recht durch die heutige empirische Forschung, einfach überholt. Dieses ein so schönes Zusammenspiel von einem Verstand, dem er Ziele gibt und der Wille, der es dann ergreift, so ist das nicht. Dieses Ich ist vielleicht nur die Spitze eines Eisbergs. Darunter sind viele Dinge, die halb bewusst sind, die unbewusst sind. Das episodische Gedächtnis an meine Lebensgeschichte, das eher in Bildern verfasst ist und nicht in klaren Verstandesbotschaften. Und deshalb, weil das die Psychologen natürlich herausgefunden haben, haben sich die beiden Disziplinen auseinandergelebt. Dem Psychologen muss das, was die Philosophen erscheinen, vollkommen antiquiert vorkommen. Da hat sich aber auf beiden Seiten viel getan in den letzten Jahren. Die Psychologen erkennen wieder, dass es so etwas gibt wie eine höhere Steuerung des Selbst, was man noch vor wenigen Jahren kaum daran geglaubt hätte. Und die Philosophen öffnen sich für etwas weniger rationalistische und auch voluntaristische Konzepte, wie sie das früher hatten. Und sie nehmen diese ganzen Daten der empirischen Forschung auf. Und genau an diesem Schnittpunkt steht die Arbeit, die wir machen.
Philosophie scheint ein bisschen in Mode zu kommen oder auf den Markt zu kommen. Gerade in letzter Zeit sind zwei neue Hochglanzmagazine zum Thema Philosophie. Ja, die probieren sich jetzt mal am Markt, sagen wir mal so. Offensichtlich gibt es Nachfrage. Meine Frage, tendiert die Philosophie jetzt auch in Richtung Konsum, Lifestyle und Hochglanz?
Ich glaube, dass wenn man heute ein Produkt auf den Markt ökonomisch verantwortbar platzieren will, dann muss das Hochglanz und dann muss das gut aussehen, dann muss es gestylt sein. Man kann nicht einfach eine schlecht gestaltete Zeitung hoffen, auf dem Markt unterbringen zu wollen. Also das, nehme ich an, ist einfach nur Professionalismus oder eine professionelle Einstellung. Es ist schon interessant, dass die Philosophie jetzt wieder so gefragt ist. Es gab in Frankreich eine Umfrage, wem die Menschen noch trauen. Den Politikern, den Kirchen, den Naturwissenschaftlern und den Philosophen, das waren die Alternativen. Und in Frankreich sind natürlich Les Philosophen ein bisschen mehr als nur die akademische Philosophie. Aber die überwältigende Mehrheit hat gesagt, dass sie am meisten noch den Philosophen trauen würden. Nicht den Politikern, nicht den Wissenschaftlern und nicht den Kirchen. Was heißt das auf Deutsch? Das heißt, dass der vernünftige Diskurs, dass jemand, der sich überlegt, wer hat die besseren Argumente, was sind meine Argumente, wie kann ich meine Ansicht begründen und das in die Gesellschaft einbringt, dass das in unserer pluralistischen Gesellschaft, die kaum noch unhinterfragte gemeinsame Wertehorizonte hat und andere Überzeugungshorizonte, dass das ein großes Gebiet der Zukunft ist. Deshalb legen wir im Jesuitenorden so großen Wert auf diese Hochschule für Philosophie, wo ja auch viele Studenten gar nicht hier studieren, um später im kirchlichen Dienst zu arbeiten, sondern in alle möglichen Berufe gehen. Wir nicht nur Katholiken hier da haben, wir haben auch Protestanten, wir haben Muslime, wir haben Menschen ohne religiöse Überzeugungen und ohne Konfessionszugehörigkeit. Über das Vehikel der Philosophie kommen wir mit denen ins Gespräch und hoffen so auch unsere Gedanken über den Multiplikationseffekt dieser Studenten nach außen in die Gesellschaft zu tragen. Ich denke, das ist auch für die Kirche ein unabdingbar notwendiger Weg, über die Vernunft, über Argumente in die Gesellschaft zu wirken.
Und nochmal ganz kurz zurück, Sie würden schon sagen, dass es ein gewachsenes Interesse auch an philosophischen Fragen gibt, egal auf welchem Niveau, ob das akademisch ist oder ob das jetzt eher populär ist.
Seitdem ich mit diesem neuen Lehrstuhl haben wir ja auch viel zu tun mit Unternehmen, die uns anfragen. Und überhaupt hat die Hochschule sich seit einigen Jahren jetzt sehr stark in die Wirtschaft und in andere Bereiche, in die Politik geöffnet. Und da treffen wir überall auf ein ganz, ganz großes Interesse an philosophischen Fragen. Und daran sehen wir auch die Chance dieser Hochschule, nicht im akademischen Elfenbeinturm zu arbeiten, sondern in den verschiedensten Bereichen, verschiedensten Gruppierungen mit den Menschen über philosophische Fragen ins Gespräch zu kommen.
Verändert das das Denken, verändert das die Fragen, also verändert das auch das Philosophieren, wenn Sie jetzt andere Fragende haben, andere Gruppen haben, die Sie nachfragen?
Ja, auf jeden Fall, weil man entwickelt ja innerhalb der Disziplin, wenn man sich 30 Jahre mit einem Fach beschäftigt, dann arbeitet man in einer Gruppe von Spezialisten, die man sehr gut überschaut. Das sind dann vielleicht 200 Leute in der ganzen Welt, die an bestimmten Fragen auf dem höchsten Niveau arbeiten, oder lassen sie es vielleicht auch 500 sein. Aber viel mehr sind es nicht. Und mit denen arbeitet man an sehr spezialisierten Fragen. Und das kann man natürlich nach außen nicht vermitteln. Sondern was man nach außen vermitteln kann, ist diese Fragen heruntergebrochen auf eine Weise, dass es für den, der nicht sich jahrzehntelang damit beschäftigt, zugänglich wird. Und das lerne ich dadurch neu. Und das ist eine spannende Herausforderung. Und man merkt dann auch, was die wirklich wichtigen Fragen sind. Die wirklich wichtigen Fragen, die kann man auch einfach ausdrücken und dafür kann man auch Menschen begeistern, ohne dass sie sich jahrelang da reinarbeiten müssen.
Aber es ist schon so, dass die Nachfragenden und die Fragestellenden dann auch die Fragestellungen innerhalb der Philosophie bestimmen. Sie reagieren ja auch auf das, was auf sie zukommt an Fragen.
Ja, ich würde sagen, die bestimmen, wir lassen das natürlich nicht von außen bestimmen. Und das ist das hohe Ideal der Wissenschaftsfreiheit. Was ich genau erforsche und was ich auch sage, soll nicht von außen bestimmt werden. Ich werde nicht die Interessensvertretung von irgendjemandem sein. Zum Beispiel nehmen wir folgenden Fall. Wir versuchen ja jetzt auch, das Thema Philosophie und Motivation in die Wirtschaft zu bekommen. Motivation war besetzt einerseits von etwas fragwürdigen, die Emotionen aufpeitschenden Motivationstrainern, dann von Seminaren von Psychologen für Unternehmer, in denen ihnen gezeigt wurde, welche Typen von Arbeitnehmern auf welche Weise gut motiviert werden können. Das ist alles nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist im Gespräch zum Beispiel mit Vertretern von Banken, das wäre jetzt mal ein Beispiel, zu fragen, wie kann ich meine Führungskräfte so weiterentwickeln durch Philosophie, dass sie eine Weiterentwicklung ihres Charakters erleben und einfach authentischere, vertrauenswürdigere Menschen und damit letztlich auch bessere Vertreter ihres Berufes werden. Und wenn man solche Fragen gestellt bekommt, wie macht man das? Da sagt ihr Gegenüber, ja, wie machen Sie das jetzt? Und dann muss man ein Konzept entwerfen für einen ein- oder zweitägigen Kurs. Das haben wir jetzt auch mehrfach mit Erfolg gemacht. Und da bewegt sich auch menschlich im Dialog, das ist einfach die Philosophie im Dialog mit den Menschen, die da teilnehmen, ist eine sehr intensive Erfahrung, die weit über den Kurs dann hinausgeht. Man sitzt abends noch in der Bar zusammen und die Fragen werden weiter bearbeitet. Man spürt, dass man da wirklich existenziell was bewegt. Und in dem Sinne ist es was Neues, was in die akademische Welt vorher nicht so eingebrochen ist.
Der Verdacht ist aber dann doch da, dass das eine, ich nenne es mal, eine Funktion des Unternehmens wird, weil Unternehmen sind ja keine Sozialinstitutionen, die wollen ja Geld verdienen. Da muss ja eine Grenze gezogen werden. Oder Sie müssen ja sagen, Sie haben es eben die Wissenschaftsfreiheit genannt, das soll natürlich nicht Funktion werden des Wettbewerbs.
Also zunächst mal würde ich sagen, dass ein Unternehmen eine soziale Verpflichtung hat, die menschliche und auch charakterliche Weiterentwicklung der Arbeitnehmer zu ermöglichen, also Weiterbildungsmaßnahmen. Unter der Rücksicht würde ich das sehen. Und da sehe ich zunächst mal nichts Negatives drin, zumal der Lehrstuhl sich natürlich nicht in erster Linie an solche geschäftlichen Kunden richtet. Zunächst mal ist das, was wir produzieren, natürlich für alle da und es wird auch alles publiziert, es ist kein Geheimwissen. Und wir versuchen auch soziale Projekte, wir sind momentan im Vorstadium einiger sozialer Projekte, mit sozial benachteiligten Jugendlichen zu machen, zum Thema Motivation und auch mit denen Philosophie zu machen, so wie wir hier auch zum Beispiel Kinderphilosophie machen an der Hochschule. Das ist also nur ein Mosaiksteinchen in dem großen Bild, sind die Unternehmen. Und das sind viele andere Sachen. Natürlich werden wir uns niemals verzwecken lassen für das reine Profitstreben eines Unternehmens. Wobei ich sehe darin natürlich nichts Falsches, wenn ein Unternehmen versucht, Profit zu machen. Das ist eine vernünftige Sache. Nur wir werden unsere philosophischen Inhalte ganz unabhängig davon präsentieren, ob denen das inhaltlich gefällt oder nicht. Wenn es ihnen inhaltlich nicht gefällt, werden sie sich jemand anders suchen, da werden wir uns nicht anpassen. Diese Auseinandersetzung Philosophie-Motivation, also letztlich die Frage zu stellen, wie finde ich mein Lebensprojekt, mein authentisches Selbst? Und philosophisch gesprochen, erkenne dich selbst, Gnoti Seyoton. Und wenn ich mich selbst erkannt habe, religiös gesprochen, Gottes Willen für mich, oder eher psychologisch gesprochen, mein wahres Selbst gefunden habe, dann brennt da ein Feuer, mit dem ich durch das Leben gehe. Wenn jemand einmal so einen inneren Kompass hat, den braucht man gar nicht mehr durch äußere Antriebe, durch Belohnungen, durch Anreize motivieren, der tut das aus sich heraus. Und genau das ist das Thema, was mich auch philosophisch interessiert.
Und damit endet unsere Sendung. Ich verabschiede mich von Ihnen, wo immer Sie uns zugehört haben. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.